Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute Sonntag, die 98. Folge. Wir sind immer noch auf der CeBIT in Hannover am Stand von G-Data.
Und aber wir sind froh, dass bald zu Ende ist.
Aber dicke Füße, rauer Hals und was weiß ich nicht
alles. Stehende Haare.
Ja, von mir, ja. Aber sitzende Moderatoren. Und wir wollen heute noch eine Sendung zusammenstellen, die, denke ich, ganz interessant ist. Ein bisschen Hightech dabei, man muss sich also schon zurücklehnen und das ein bisschen nachwirken lassen. Denn HDAAC,
das ist ein neuer
Begriff, weil wir wollen auch erklären, was steckt dahinter. Dahinter steckt natürlich wieder die Gruppe, die auch MP3 entwickelt hat. Da entwickelt sich aus diesem Wissen heraus ganz, ganz neue Überlegungen. Und dadurch, dass Speicher billiger geworden sind, kann man jetzt auch mit weniger Komprimierung viel bessere Qualität übertragen.
Tom Inderrieden war bei uns aus Saarbrücken und er erzählt uns etwas über fehlerfreie Software, ob es die denn überhaupt gibt. Und dann haben wir einen wiedergefunden, den wir schon lange kennen. Wir waren sehr froh drüber.
Ja, erstmal war ich erschrocken, als Yakumo aufgehört hatte und den Geschäftsbetrieb eingestellt hat. Nicht pleite oder sowas, ganz im Gegenteil. Sondern man hat nur gesagt, es kommt so wenig dabei rum und wir wickeln die Sache jetzt in Ruhe ab und Garantiesachen wird alles noch gemacht. Und der Dr. Rako, der da der Geschäftsführer war, stand uns im Weg.
Ja.
Und Gott sei Dank stand er im Weg.
Und
wir
haben
ihn gleich mit abgeschleppt.
Er macht jetzt wieder was Neues. Und wir reden ein bisschen darüber. Wir reden über China, denn dort kennt er sich besonders gut aus. Und er sieht das Ganze auch mit eigenen Augen.
Bei uns im Studio ist der Rose vom Fraunhofer Institut. Wofür? Sie haben etwas mit MP3-Entwicklern zu tun und wollen da etwas fortführen,
wenn ich das richtig weiß. Genau, also wir sind vom Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen. Wie Sie schon gesagt haben, da wurde MP3 entwickelt. Wir arbeiten immer noch an Audio- und Videokodierverfahren, sind da weltweit führend im Bereich Audio.
Ich habe eigentlich gedacht, irgendwo ist da mal Schluss, aber Sie kommen immer wieder mit neuen Ideen. Jetzt geht es um HDAAC. Was um alles in der Welt heißt das?
Das ist ein Format, mit dem man verlustfrei speichern kann, das aber trotzdem kompatibel ist zu zum Beispiel dem iPhone, dem iPod, dass die CD-Sammlung ersetzen kann in Zukunft und dass man aber auch mobil unterwegs hören kann.
Verlustfrei speichern. MP3 ist ja so, dass man die Dinge, die der Mensch nicht hören würde, herausnimmt in der Hauptsache. Es gibt natürlich noch andere Sachen, die ganz wichtig sind dabei. Und Sie sagen aber jetzt, wir machen es ohne etwas herauszunehmen, ohne Verluste. Das heißt, Sie lassen das im Original?
Genau. Bei MP3, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist es so, dass die Dinge, die der Mensch nicht so gut wahrnimmt, die werden ungenauer gespeichert. Und dadurch spart man Datenrate. Bei den sogenannten verlustfreien Verfahren geht es darum, dass man nur Redundanz innerhalb des Signals reduziert. Also, dass man eine Kompression macht, wie man sie zum Beispiel von dem ZIP-Format auch kennt. Bei einer Word-Datei, wenn man die komprimiert, da will man danach auch nicht, dass irgendwelche Buchstaben fehlen, sondern man will, dass die wirklich genau so wieder vorhanden ist, wie man sie ursprünglich abgespeichert hat. Und wir machen das für Audio auch, dass man eben ein Signal komprimiert, aber auf der Wiedergabeseite kann man es Bit für Bit wiederherstellen.
Kann man das softwaremäßig herstellen oder muss man da Hardware haben?
Das geht softwaremäßig und es gibt auch schon Verfahren, die das können. Also dieses HDAAC-Verfahren ist nicht das einzige. Das Besondere ist, dass dieses Verfahren neben diesem verlustfreien Algorithmus auch einen Kern hat, einen AAC-Kern. Und dieser Kern, der ist auf sehr vielen Mobiltelefonen und sehr vielen mobilen Musikspielern abspielbar. Das ist eine normale AAC-Datei, wie sie zum Beispiel standardmäßig im Apple iTunes Musikladen verkauft wird.
Also kompatibel dazu.
Ist genau, also das ist das Wichtige. Einmal hat man dieses Verlustfreie, zum Beispiel für zu Hause, da hat man eine Hi-Fi-Anlage, da will man in bester Qualität natürlich seine Musik hören. Wenn man unterwegs ist, da möchte man die Musik auch noch in sehr guter Qualität hören, aber man möchte eine kleinere Datei haben und da nimmt man dann diesen Kern, diesen AAC-Kern.
Das kann man sich also so vorstellen, dass das MP3, das gab es ja nun auch in verschiedenen Qualitäten, ob man da nun 32 Kilobit ganz, ganz unten angefangen hat oder 128 so als normales oder 192 für den Advanced-User. Wachsen jetzt die Dateien wieder bei dem AAC, wenn ich in die Qualitätsstufe reinkommen will, oder bleiben die kleiner?
Die AAC-Datei, der Kern selber, der wächst nicht, der bleibt gleich. Aber wenn man das verlustfrei haben will, dann wächst die Datei. Also das heißt, man hat immer die passende Dateigröße für den jeweiligen Anwendungsfall. Eine Datei für alle Fälle. Also das heißt, man hat eine große Datei für zu Hause, da hat man viel Speicher zur Verfügung auf diesen Heimservern, da gibt es viel Speicher, da kann man auch eine große Datei ablegen. Wenn man unterwegs ist, jetzt zur Zeit, wird man nur diesen kleinen Kern mitnehmen. Der ist genauso groß, wie man es bisher auch kennt. In Zukunft kann man auch die komplette Datei mitnehmen, die wird trotzdem abgespielt.
Das entspricht ja auch ein bisschen der Entwicklung, die wir haben, dass der Speicher nicht mehr so knapp ist, wie er mal war. Mittlerweile die Festplatten und auch der Flash-Speicher, das wächst ja alles ins Unermessliche, sodass man jetzt auch wieder anfangen kann, kann alles wieder aufbohren und noch bessere Qualitäten reintun.
Genau,
ist das ungefähr so?
Ja, also
wer spielt denn jetzt so etwas alles ab? Was brauche ich denn dafür?
Also diese HD-AAC, den verlustfreien Teil, da gibt es noch keine Geräte am Markt, weil das ganz neu ist, das Verfahren. Aber dadurch, dass es kompatibel ist, können Sie diese HD-AAC-Datei auf jedem iPod zum Beispiel problemlos abspielen. Das ist vollständig kompatibel.
Kann ich diese HD-AAC-Datei auch benutzen, um sie über das Telefon zum Beispiel zu übertragen?
Also über das Telefon selber, gut, Telefon bietet so eine Bandbreite von 64 Kilobit pro Sekunde, da würde man dann wirklich nur den AAC-Kern übertragen.
Aber über das Internet, wenn ich eine variable Bandbreite habe, da geht es. Ja. Was geschieht denn, wenn sich die Bandbreite ändert? Schaltet der dann wieder auf den AAC-Kern zurück und höre ich das oder geht das irgendwie gleitend?
Das geht gleitend, das ist vollständig skalierbar, das heißt, das Verfahren kann sich automatisch der verfügbaren Bandbreite anpassen. Wenn man genug Bandbreite hat, kann man die komplette Datei übertragen. Wenn die Bandbreite geringer wird, wird dieser verlustfreie Teil, diese verlustfreie Schicht um diesen Kern Stück für Stück reduziert.
Damit so, jetzt wollen wir mal was hören, denn Sie haben was mitgebracht.
Richtig.
Hier steht ein Laptop und wahrscheinlich hört man zwar zu Hause nichts Besonderes, weil wir ja mit derselben Bandbreite weitermachen.
Das ist jetzt vollständig verlustfrei. Das Signal.
Vollständig verlustfrei.
Genau. Und ich habe in dieser Software einen Schieberegler, mit dem kann ich die Bitrate für diesen verlustfreien Teil einstellen.
Und jetzt gehen wir mal nach unten.
Und die könnte ich zum Beispiel ganz nach unten schieben. Dann geht die Bitrate Stück für Stück runter.
Macht ihr das schon?
Das mache ich schon, ja.
Ich höre nichts.
Sie hören nichts, weil der AAC-Kern so gut ist von der Qualität her, dass für das menschliche Gehör kein Unterschied zum Original wahrnehmbar ist.
Das heißt, der Zuhörer kann sowieso nichts hören, weil entweder hört er 32 Kilobit oder 128 Kilobit. Also da kriegt er ja keine Veränderung mit.
Ne? Genau, der Zuhörer, der hört im Moment das AAC, den Kern, bei 128 Kilobit. Und der ist so gut, die Qualität, die hört er keinen Unterschied mehr zu dem verlustfreien Signal, das ich jetzt wieder hochdrehen kann.
Wo denken Sie denn, dass dieses neue Verfahren am meisten zum Einsatz kommen wird?
Das kann zum Beispiel im Musik-Download-Bereich zum Einsatz kommen.
Sollen wir wieder abschalten? Dann können wir wieder weiterreden.
Genau.
Gut, so.
Sonst könnten wir aber gemeinsam mitsingen.
Ja, also vorne da in der Regie, die haben schon angefangen zu tanzen.
Ja.
Also das wird zum Beispiel im Musik-Download-Bereich, könnte man sich das vorstellen, im Musikverkauf, wo man eben eine Datei verkaufen kann und diese Datei spielt zu Hause auf der HiFi-Anlage und diese Datei spielt aber zum Beispiel auch auf dem Mobiltelefon. Zurzeit ist es so, dass man oft MP3s herunterlädt für den PC und man lädt zum Beispiel fürs Mobiltelefon eine qualitätsreduzierte Variante herunter. Das bräuchte man in Zukunft nicht mehr, sondern man lädt sich eine Datei runter und sie spielt überall, sowohl zu Hause als auch auf dem Mobiltelefon.
Wie groß ist denn die eine verlustlose Datei so im Vergleich? Also meine Dateien sind so 3,5 Megabyte groß bei MP3 192.
Also der Datenreduktionsfaktor ist ungefähr 2:1 im Vergleich zum Original.
2:1.
Genau. Mhm. Das ist fast vollständig verlustfrei.
Wie sieht es aus, wenn ich in Stereo arbeiten will oder in 5-Kanal oder sowas?
Das ist kein Problem. Also Stereo wird unterstützt, 5.1 wird unterstützt. Also sämtliche Multikanal-Konfigurationen, die zurzeit üblich sind, können wir damit auch abbilden.
Bläst das die Dateien dann weiter auf?
Ja, das bläst sie weiter auf. Ja.
Kann ich wie bei MP3 auch Informationen mit übertragen, also Textinformationen?
Metadaten.
Viel? Metadaten.
Metadaten kann man auch mit übertragen, so wie man das jetzt auch kennt, Albumcover zum Beispiel oder den Songtitel, Interpret, alles Mögliche.
Und meine alten Dateien kann ich auch umwandeln in das neue Format?
Also Sie können alte Dateien natürlich auch umwandeln, wobei bei alten Dateien haben Sie ja bereits ein verlustbehaftetes Verfahren verwendet. Das heißt, die Qualität wird natürlich nicht besser. Sie bleibt gleich.
Das heißt, meine 192er MP3s habe ich so falsch Pferd gesetzt. Mein Terabyte auf der Platte, muss ich das also wieder neu ziehen, um die höchstmögliche Qualität zu haben?
Also bei 192 haben sie bestimmt nicht auf die falsche Qualität gesetzt, 192 Kilobit MP3. Das ist schon eine sehr gute Qualität für viele, nicht mehr vom Original zu unterscheiden. Und
es gibt aber bei Shoutcast gibt es Sender, Websender, die mit 400 Kilobit pro Sekunde ausstrahlen. Mhm. 300, 240 und dann jetzt 192, aber die werden immer weniger, weil es ja immer teurer wird. Mhm. Und 128, da sind sie jetzt alle so ungefähr gelandet.
Es gibt auch Autos, die können 320 Kilometer pro Stunde fahren und fahren doch nur in der Stadt. Also.
Ja, na gut, okay.
Ein schöner Vergleich, ja. Nee, also MP3 wird auch nicht überflüssig werden, weil MP3 immer noch das Verfahren ist, das halt am kompatibelsten ist jetzt. Das heißt, wenn Sie eine MP3-Musikdatei haben, können Sie sicher sein, dass sie überall abspielt. Und dieses HD-AAC-Verfahren ist ein Verfahren für die Zukunft, das jetzt dann in den Markt kommen wird.
Auch für CDs, DVDs?
Genau, also Sie können praktisch Ihre CD-Sammlung komplett digitalisieren. Mit diesem HD-AAC-Format haben Sie diese CD-Sammlung dann auf dem Rechner liegen und brauchen Sie nicht jedes Mal wieder neu einspielen, sondern Sie haben sie in bitexakter Form auf dem Rechner liegen.
Also die normale Audio-CD, das haben wir jetzt gehört, ist ein Auslaufmodell.
Wie viele andere Dinge auch.
Ja, man sollte sich vielleicht noch so ein Muster mal besorgen, damit man später mal nicht ganz ohne das ist und das vielleicht den Kindern noch mal zeigen kann.
Ich kann dir noch eine Tonband-Kassette habe ich noch für dich.
Ich habe auch noch eine Schellackplatte. Mhm. Also wir kriegen das schon hin. Vielen Dank für die interessanten Informationen.
Gerne. Ja, machen Sie weiter so. Ich bin gespannt, wann hier wieder der nächste Schritt kommt.
Dankeschön.
Wir haben schon öfter über Visualisierung von unterschiedlichen Betriebssystemen gesprochen. Wir haben von virtuellen Maschinen gesprochen. Wir haben von Zusatzsoftware gesprochen. Und wir haben natürlich auch über das gesprochen, was Microsoft machen will. Wir haben einen Studiogast hier auf der CeBIT bei uns, auf dem G-Data-Stand, Herr Tom Inderrieden von der Universität des Saarlandes. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Er ist ja mittlerweile jetzt auch Projektleiter des BUBF-Forschungsprojekts Verisoft. Und Geschäftsführer von dem Exzellenzcluster.
Geschäftsführer, genau.
Das heißt, in der Zeit, seitdem wir uns letztens hier bei uns getroffen haben in der Sendung, ist einiges passiert.
Ja, zusätzlich zu den Verisoft-Aufgaben, wie gesagt, ist das jetzt mit dem Exzellenzcluster noch dazugekommen.
Mhm. Genau. Was heißt Verisoft? Was steckt dahinter?
Ja, Verisoft ist eigentlich eine Wortschöpfung des damaligen Referatsleiters im Bundesministerium für Bildung und Forschung, mittlerweile leider verstorbenen Bernd Reuße. Und der hat für das Projekt, das wir damals begonnen haben, nämlich Entwicklung von Methoden zur Garantie von Fehlerfreiheit von Computersystemen, der hat gesagt, das ist viel zu komplex, das hört sich nicht gut an, wir brauchen da was Griffiges. Und dann hat er gesagt, Verisoft, das ist doch schön, verifiziert und Software und da machen wir Verisoft raus.
Ja, manchmal ist das ja wirklich so etwas, was spontan kommt und gut beschreibt.
Ja, das war wunderbar. Das einzige Problem, was wir nachher herausgefunden haben, es gab schon ein ähnlich gelagertes Produkt, oder was heißt ähnlich, ein Produkt, das in diesem Bereich tätig war von den Bell Laboratories, aber die haben sich bis heute nicht beschwert und deswegen.
Na, jetzt wenn du die Sendung vielleicht hörst, jetzt kommen die noch.
Ist okay, kann ich
mal sehen. Also Sie verifizieren letztendlich Software und das bedeutet, dass Sie versuchen vorherzusagen, ob Fehler in der Software da sind, wie man sie umgehen kann, was man verändern, verbessern kann. Sie beraten also Firmen, die Software herstellen.
Jein ist gut. Also im weitesten Sinne entwickeln wir Methoden und Werkzeuge, die es erlauben zu zeigen mit mathematischer Präzision, dass in irgendeinem Softwareprodukt, in einem Software-Hardware-System keine Fehler mehr drin sind. Also ich suche nicht nach Fehlern, wie das beim Testen ist, sondern ich zeige mit mathematischer Präzision, dass keine mehr drin sind.
Können Sie das oft zeigen?
Man stößt natürlich prinzipiell an die Grenzen von sowas. Ich meine, Sie kennen ja das Halteproblem. Es ist schon generell schwierig, überhaupt zu zeigen, dass ein Programm überhaupt mal irgendwann terminiert. Aber im speziellen Fall, ja, kann man das für erstaunlich viele interessante Eigenschaften tun. Und es ist das zum Beispiel in den letzten Jahren gelungen für industrielle Mikroprozessoren, wie sie von Infineon jetzt demnächst auf den Markt kommen. Und es ist uns gelungen für einfache Compiler und einfache Mikrobetriebssystemkerne. Und ich meine, die Erfolge waren immerhin so gut und so aussagekräftig, dass Microsoft seit letzten Jahr sehr bei uns eingestiegen ist.
Aber das ist jetzt eine Fundgrube für Ihre Tools.
Ja, also man muss eins zum Schutze Microsoft sagen. Microsoft hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt begonnen, in Softwarequalität zu investieren, ja, aus welchen Motivationsgründen auch immer. Aber die haben eigentlich schon recht gute Werkzeuge. Was denen jetzt gefehlt hat, sage ich mal, waren so noch so ein paar Puzzlesteine, die wir durch geeignete gute Forscher und durch die Historie und unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, einfach hinzufügen konnten, sodass wir jetzt einfach, sage ich mal, um salopp zu sagen, ein verdammt starkes Team haben, zusammen mit den Jungs aus Seattle von Microsoft Research und den Herren aus Aachen.
Aber wie konnte denn so ein Betriebssystem wie Vista auf den Markt kommen?
Ja gut, ich meine, ich arbeite nicht für Microsoft und ich würde mich da auch hüten, dazu Stellung zu nehmen. Aber ich sag mal, Microsoft ist sich der Problematik der Betriebssysteme und auch der damit verbundenen Fehlerhaftigkeit durchaus sehr bewusst und investiert da viel Geld rein, ja.
Der Hypervisor.
Ja. Was? Der Hypervisor von Microsoft. Was steckt dahinter? Was ist das eigentlich?
Ja, der Hypervisor ist ein ziemlich kleines Programm, also ungefähr 60.000 Zeilen an Code, das direkt auf der Hardware, auf dem blanken Metall läuft, wenn Sie so wollen. Und die darunterliegende Hardware virtualisiert, abstrahiert. Ja. Also das können Sie zum Beispiel dafür benutzen, dass Sie mehrere Betriebssysteme zeitgleich laufen lassen können.
Lassen Sie mich nochmal versuchen, ob ich es verstanden habe. Ja. Ich habe einen Prozessor und direkt auf dem Prozessor läuft dieser Hypervisor, dieses Programm, und tut nach außen hin, so als sei er ein Prozessor. Und das kann er natürlich mehrfach tun.
Genau, also was man üblicherweise ja hat, ist, wenn man einen Prozessor hat, dann lässt man direkt ein Betriebssystem drauf laufen. Und wenn Sie so wollen, ist der Hypervisor ein Betriebssystem für Betriebssystem. Das heißt, Sie schieben eine Schicht dazwischen und die simuliert, auch in Multiprozessor-Umgebungen auch, die simuliert einfach eine Multiprozessor-Hardware wieder für sich.
Also kann ich meine verschiedenen Betriebssysteme auf einem einzigen Rechner direkt quasi auf der Hardware-Plattform laufen lassen und dennoch unabhängig voneinander?
Richtig. Der Hypervisor stellt also quasi für jedes Betriebssystem eine Sicht auf die Hardware zur Verfügung, wie das Betriebssystem normal für Benutzerprozesse machen. Das heißt, jedes Betriebssystem denkt erstmal für sich gesehen allein, dass das Betriebssystem allein diese Hardware auch benutzt. Ja? Man kann dann auf einem Prozessor mehrere Betriebssysteme laufen lassen.
Also die beste Virtualisierungsebene, die man sich eigentlich denken kann.
Definitiv, weil sie halt einfach die niedrigste auch raus. Ja.
Können die sich gegenseitig abschießen, diese unterschiedlichen Betriebssysteme?
Ist ein sehr interessanter Punkt. Also man möchte es, dass man dieses Abschießen, sofern es nur möglich ist, nicht ungewollt bzw. ohne Privilegierung erlauben möchte. Also eine der Eigenschaften, die wir zum Beispiel in unserem Projekt verifizieren, ist die Privacy oder wie man das auch nennt, diese Memory-Separierung, die Speicherseparierung. Man zeigt also, dass ein Betriebssystem A und ein Betriebssystem B, die beide darauf laufen, sich nicht gegenseitig im Speicher rumpfuschen können. Ja? Das ist vielleicht interessant, wenn man sich mal vorstellt, man hat so ein kleines Betriebssystem, das da die ganzen geheimen Daten kapselt und dann hat man ein großes, böses XP oder Vista, von dem man nicht weiß, was es tut, oder auch ein böser Fedora. Und man möchte nicht, dass der dann den Speicher von dem Kleinen rumfüttelt und rumpfuscht. Und das ist eine der Eigenschaften, die wir zu verifizieren haben.
Ist immer schlecht, wenn man das zum zweiten Mal da ist. Dann kann man nämlich gefragt werden. Sie haben letztens gesagt bei uns, also da waren im Juli,
ja,
außer PC-Programm werden wir die Informatiker aus Software unter die Lupe nehmen, die in der Luftfahrt eingesetzt wird und wollen Hightech-Autos unter das Blech schauen. In einem Auto stecken heute 50 digitale Steuergeräte, ja, mit je 300 Elektronikbauteilen.
Ja.
So Thomas in der Rieden.
Genau, das stimmt. So.
Schon in wenigen Jahren sollen Autos doppelt so viel Elektronik enthalten. Das Etikett garantiert fehlerfrei. Könnte sich da schnell zu einem Verkaufsschlager entwickeln.
Ja.
Also man wird es diese Autos geben mit diesem Stempel? Fehlerfrei? Nee,
kann ich mir nicht vorstellen. Also fehlerfrei, das wird keine Marketingabteilung mitmachen. Aber es wird so sein, weil wir beobachten ja auf dem Automobilmarkt, dass im oberen Preissegment sehr wenige Faktoren noch ausschlaggebend sind. Und einer davon ist einfach, was den Kauf angeht, und einer davon ist einfach Zuverlässigkeit der Systeme, die drin sind. Wenn Sie heute mal in den Foren im Internet surfen, dann werden Sie feststellen, wie viele Leute sich über Automobilelektronik beschweren. Und es ist ja so, 50% der Fehler kommen aus der Elektronik und 50% der Elektronikfehler, also ein Viertel insgesamt, kommt aus der Software. Ja? Und dieser Anteil der Software wächst im Auto. Und die wächst in allen Bereichen, nicht nur was die Komfortklimaanlage betrifft, sondern die wächst auch vor allem, was die sicherheitskritischen Systeme betrifft. Wenn Sie bei uns zum Stand hier kommen, den wir hier auf der CeBIT haben, dann werden Sie feststellen, wir haben da von Audi eine Demonstration, ein Video laufen, das also zeigt, die Servolenkung, wenn Sie so wollen, in der Zukunft, eine Steuerungsassistenz, die also in der Stadt Ihre Lenkbewegung verstärkt und auf der Autobahn Ihre Lenkbewegung abschwächt. Solche Systeme werden vermehrt und verstärkt noch in den Automobilbereich reinkommen. Und abgesehen vom Ärger, den es bringt, wenn so ein System ausfällt und deswegen vielleicht auch den Kunden, den sie verlieren, ist auch einfach ein Sicherheitsproblem. Und ich glaube, dass das ganz marktentscheidend sein wird in Zukunft für die Automobilhersteller, wie zuverlässig sind meine Elektroniksysteme. Die sind da schon sehr gut drin, die investieren da auch verdammt viel Geld rein und die machen auch verdammt viel schon da drin. Aber dieses Quäntchen, das vielleicht diesen Extraschub verpasst und die Unterscheidbarkeit vom Mitkonkurrenten bringt, die wird vielleicht wirklich durch die formale Verifikation kommen.
Bei der Unzufriedenheit, die wir eben da hatten, kann ich eigentlich mitreden. Die S-Klasse war das schlimmste Auto, was ich jemals hatte. Aber gehen wir mal zurück zu dem Computer, zu dem PC. Ja. Viele Firmen steigen nicht um auf Vista, weil sie Coin, ein Betriebssystem, welches nach 14 Monaten mit einem 65 Megabyte Update kommt, das zu installieren, weil der Arbeitsaufwand zu hoch ist und weil sie Angst vor Fehlern haben. Zweiter Punkt ist, sie haben Software, die auf diesen neuen Betriebssystemen nicht mehr läuft. Und die Firmen verlangen das natürlich auch von Microsoft, dass das läuft. Jetzt könnte man mit dem Hypervisor aber parallel auch das alte Betriebssystem laufen lassen. Und damit wäre doch die Kompatibilität wiederhergestellt.
Ja, also eines der großen Probleme der Hardwarehersteller wie Intel, AMD und Microsoft ist natürlich einfach, dass die diesen ganzen alten Ballast mit sich schleppen müssen, diese Abwärtskompatibilität bis zum Anfang der 80er Jahre. Es gibt heute noch einen 86er Kompatibilitätsmodus in Intel-Prozessoren und so weiter. Und was man natürlich möchte, man möchte irgendwann sagen, Mensch, ich habe doch in den letzten 25 Jahren so viel dazugelernt, ich möchte jetzt einfach mal von Neuem beginnen, ich möchte was Anständiges hinprogrammieren und den ganzen alten Quatsch vergessen.
Aber was nutzt, wenn es keiner kauft? Warum liegen genau. Die nicht das XP kostenlos bei Vista dabei?
Ja, was die natürlich möchten, ist, erstens mal schenkt keiner gerne irgendwas her, mit dem er noch Geld verdient. Das ist ja ganz klar. Ich meine, XP wird ja immer noch ganz gut verkauft. Ja. Und zum Zweiten ist es natürlich so, dass diese Firmen auch als Großkunden und von Microsoft und Microsoft vielleicht auch als Großkunde von Intel oder ein wichtiger Partner von Intel natürlich einen Druck ausüben, der dann halt diese Kette runtergeht. Die haben dann halt Software, die haben sie vor 20 Jahren gekauft und die erwarten sie, dass sie heute noch genauso tut, wie sie vor 20 Jahren tut. Und mit diesem Hypervisor könnte man natürlich einmal so einen alten Legacy, so einen Historikerstrang aufziehen, wo man sagt, naja, ich lasse diese ganze alte Software da laufen und die verhält sich genauso, wie sie sich in den schönen 80ern gehalten hat. Auf der anderen Seite habe ich dann ein schönes neues Betriebssystem, wo ich diesen ganzen Ballast vergessen kann und hier auf Performance und Qualität achten kann.
Das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich habe gelernt, ich schreibe demnächst garantiert fast fehlerfrei. Und vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.
Schreiben Sie verifiziert in Deutschland. Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Eine Überraschung für uns, ganz zufällig. Wir schlenderten durch die Hallen und suchten uns eigentlich schöne kleine Teile aus und da stand jemand, ein ganz alter Bekannter im Weg, schaute uns erstaunt an, wir schauten ihn erstaunt an und dann haben wir uns ganz herzlich begrüßt. Schönen guten Tag, Herr Dr. Rako.
Einen wunderschönen guten Tag.
Unsere gemeinsame Geschichte läuft ja schon ein paar Jahre. Das war damals Wobis, dann kam Yakumo und jetzt Fukato.
Ja, wobei das eine Interimssituation Yakumo heute ist, wenn man das retrospektiv betrachtet, weil Wobis ist immer noch im Angebot und im Programm und am Markt und ist ja wohl offensichtlich auch nicht mehr totzukriegen, denn nun nach mehr als 33 Jahren ist die Beständigkeit, glaube ich, bewiesen.
Ja, bei Yakumo habe ich das eigentlich gar nicht so verstanden, warum da plötzlich Schluss war, denn ich habe das überall gesehen, in den Supermärkten, Yakumo, DVD-Player und USB-Sticks und alles Mögliche kam von Yakumo. Musste doch eigentlich erfolgreich gewesen sein.
Yakumo ist sicherlich auch eine sehr attraktive Geschichte gewesen. Aber der Gesellschafter hat entschieden, sich insgesamt sein Engagement zu reduzieren in diesem Bereich. Und hat sich deshalb seine Engagements reduziert im Bereich IT. Und hat deshalb Ende des Jahres 2006 beschlossen, dass Yakumo als aktives Unternehmen eingestellt wird und dass nur noch die Serviceabwicklung für die nächsten 3 Jahre stattfindet. Die Marke ruht also zurzeit. Ob sie mal wiederbelebt wird, weiß ich nicht. Ich bin dann Mitte vergangenen Jahres dort ausgeschieden.
Und jetzt Fukato ist wieder so mit Herzen in China. Die Produkte kommen alle aus China.
Ja, also
gibt es eigentlich keine Alternativen mehr, dass man hier was machen könnte, kaufen könnte? Oder ist man ganz einfach so weit abgeschlagen von dem Preis und her, dass man nach China muss, denn fast alles kommt ja von da.
Von der Ursprungsbeschaffung her, von der Ursprungsproduktion her, kommt heute alles aus China.
Haben wir keine anderen Länder, die konkurrenzfähig sind zu China? Denn um es mal so ein bisschen krass zu sagen, ich habe sehr oft von Qualitätsproblemen gehört von anderen Unternehmen in China und da muss man ja sicherlich, wenn so wie Sie dort einkaufen, ganz gewaltig aufpassen.
Das Qualitätsproblem ist eins der Hauptthemen überhaupt. Die Situation beginnt ja aber bereits bei der Überprüfung, ob gängige Sicherheitsvorschriften, europäische Standards überhaupt eingehalten werden. Das ist eine Situation, an der man erstmal am Anfang arbeiten muss. Und auch während des gesamten Produktionsprozesses sind ständige Überprüfungen erforderlich.
Das ist wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt. Aber das hat man natürlich überall, auch in Deutschland. Egal, wo Sie heute kaufen, Sie müssen ja selbst als Importeur dafür sorgen, dass die dortigen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
Richtig.
Das hat zum Beispiel dieses wunderschöne Wireless USB. Das könnte ich zum Beispiel gebrauchen, weil ich einige Dinge weit wegstehen habe. Da habe ich ein Kabel liegen. Das wollte man ja hierher bringen aus Amerika und hat einfach die Frequenzen mitgebracht und hat dann hier in Europa festgestellt, geht ja gar nicht. Das sind ja ganz andere Bestimmungen hier und deshalb gibt es noch kein Wireless USB in Europa, in Amerika. Richtig. Ja. Ist das auch so, dass man einfach etwas baut und ist verwundert, wenn man hier nach Deutschland oder Europa kommt, dass es da andere Vorschriften gibt?
Die Chinesen sind da sehr unkritisch, wenn sie eigene Ideen für Produkte haben. Nun muss man aber auch den chinesischen Blickwinkel verstehen. Da werden einmal Produkte für den heimischen Markt produziert, der ja nun mal mit 1,3 Milliarden Menschen ein recht großer Markt ist.
Ja, aber die Kaufkraft ist trotz der hohen Anzahl von Menschen gering.
Richtig. Und natürlich wird ein weiteres großes Augenmerk auf den US-amerikanischen Markt gelegt. Hier haben sie 300 Millionen Menschen mit einer Sprache, mit einer Währung. Europa ist alleine aufgrund seiner Vielstaatlichkeit mit vielen unterschiedlichen Sprachen, mit vielen unterschiedlichen Normen. Alleine denken Sie an unterschiedliche Fernsehnormen. Wie viele Fernsehnormen gibt es alleine in Europa? Für die Chinesen ein nicht so beliebter Markt. Und gerade in dem Bereich TV gibt es immer wieder chinesische Unternehmen, die sagen, entweder akzeptiert ihr das so, wie wir das jetzt hier machen und nehmt die Produkte oder lasst es einfach sein.
Sie haben das ja jetzt einige Jahre beobachtet. Gibt es irgendwelche Produkte, wo Sie sagen, die kann man gar nicht aus China kaufen und andere, da sind die echt gut? Das ist das Ding, was ich auf jeden Fall aus China holen würde?
Das ist zu allgemein. Die Situation ist, dass bei den Fertigungskosten, die heute in China möglich sind, eben nicht nur elektronische Produkte aus China kommen, sondern es fängt ja mit dem Besteck an, dass sie Besteck zu einem Preis bekommen können oder andere Dinge des täglichen Lebens, die einfach hier in Europa nicht produzierbar sind. Und das geht eben weiter über Produkte, die auch innovativ sind. Was mich eigentlich heute ein wenig in unserem Bereich ärgert, ist, dass Innovationen immer stärker aus dem asiatischen Bereich kommen und wir hier in Europa und auch in den USA gar nicht die Innovationskraft mehr haben. Das liegt aber auch wieder an unserer Mentalität. Die Chinesen probieren mal schnell was aus, produzieren ein Produkt und sagen, hier, probier mal, teste das und sind aber auch dann bereit, genauso schnell wieder zu sagen, okay, wir machen es nicht. Wir sind da langfristiger. Wir denken mehr so in 30-Jahres-Abschnitten.
Aber was kaufen Sie denn jetzt in China und was verkaufen Sie jetzt?
Wir orientieren uns immer an boomenden Produkten. Also wir gucken, wo sind Produkte, wo sind Märkte, die sich stark entwickeln. Und das ist ja gar nicht so viel, wenn Sie das mal beobachten. Das ist nach wie vor, und das sind auch Produkte, die wir hantieren, das sind Flachbildschirme. Wir haben eben jetzt auch in den nächsten Jahren noch einen starken Wechsel vom 4:3 auf das 16:9 Format. Dort geht es eben in die Widescreen-Monitore mit schnellerer Response-Zeit. Das ist eine Situation, wo wir zum Beispiel diese Produkte in China produzieren lassen.
Da kommt schon die Hand wieder da. Die Zeit läuft und läuft und läuft. Also was muss man sich jetzt merken? Fukato? Das ist die neue Marke und da wird es einige Angebote geben, die auch wieder preislich attraktiv sind.
Wir machen unter Fukato preislich attraktive Produkte für Flachbildschirme, für externe Festplattenlaufwerke mit der aktuellen Kapazität 500 GB und 1 TB. Und wir bieten eine Vielzahl von Speicherlösungen an, die für die nächsten Jahre immer wichtiger werden, eben auch für Festplattenlaufwerke unter der Marke DataCask.
Gut, das heißt also, Dr. Rako ist wieder im Markt und wir werden eine Menge davon hören. Sie verkaufen aber nicht in irgendwelchen Läden an den Enduser, sondern Sie verkaufen an große Ketten, die den Wiederverkauf dann für Sie übernehmen.
Mir ist bei dem Gespräch aufgefallen, sollen wir nicht mal eine Sondersendung machen von einer Stunde, wo wir ein bisschen mehr aus China erfahren von Ihnen, weil Sie die große Erfahrung haben?
Können wir gerne versuchen.
Ja? Okay. Ja. Danke, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Das war's wieder
für heute. Ja, ich sage Tschüss an die Zuschauer, ich sage Tschüss an Hannover und sage herzlich willkommen 2009.
Morgen am Montag haben wir noch eine Sendung, die wir auch schon hier aufgezeichnet haben.
Genau, also auch wieder eine CeBIT-Sendung, eine abschließende.
Obwohl wir nicht mehr auf der CeBIT sind.
Ja, genau, das war's. Und dann
Daumen hoch.
Bis und dann.
Ruckezuck. EBÖB. Immer EBÖB.
Aber keine CeBIT mehr.
Herr Back, EBÖB.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Wolfgang Nölke. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.
Der Computer Club 2 und GData sind Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Hersteller ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung für Notebooks entwickelt, die vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt, inklusive Datenverschlüsselung, Notebook-Schloss und Backup. Die neue Security-Suite für Notebooks läuft unter Vista, XP und Windows 2000 und wird zur CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.